Zwei ganz besondere Gäste darf ich heute zu meiner neuen Folge von 5 nach 12 begrüßen. Ihre wissenschaftliche Arbeit trägt maßgeblich zur gesellschaftlichen Debatte über Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung bei. Jacqueline Kling ist Wissenschaftlerin am Wuppertaler Institut und hat als Expertin für zukünftige Energie- und Industriesysteme zahlreiche Studien zur internationalen Energiewende verfasst. Ihr interdisziplinärer Zugang verbindet Umweltwissenschaften und Psychologie. Und sie engagiert sich besonders für nachhaltige Strategien, die soziale und ökologische Aspekte gemeinsam denken. Professor Dr. Peter Hennecke ist der ehemalige Präsident des Wuppertaler Instituts und Vollmitglied im renommierten internationalen Club of Rome. Professor Hennecke zählt zu den profiliertesten Experten für Energie- und Klimapolitik in Deutschland und berät europaweit Projekte zur Green Economy. In unserem Gespräch dreht sich vieles um das Buch Earth for Deutschland, für all Deutschland, Aufbruch in eine neue Zukunft für alle und die wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Wir sprechen über ganzheitliche Ansätze für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es geht um das Überwinden von Armut, Ungleichheit, Ressourcenverschwendung und soziale Herausforderungen, um einen nachhaltigen und gerechten Wandel in Deutschland zu gestalten. Die Autoren setzen dabei auf Mut, neue Narrative, gerechte Teilhabe und vereinen ökologische und soziale Transformation. Freut euch auf wichtige Erkenntnisse aus der Forschung und konkrete Lösungsansätze. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, liebe Jacqueline Kling, lieber Professor Dr. Peter Hennecke. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Fangen wir direkt mit dir an, liebe Jacqueline. Mit über 50 Jahren Forschung zur Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Transformation ist das Wuppertal-Institut eine zentrale und langjährige Stimme im Klimaschutz. Was war denn die Initialzündung für dieses Buch speziell für Deutschland?
Ja, dieses Buch, und da kann wahrscheinlich Peter noch mehr zu sagen, ist ja schon, geht ja auf Studien seit 1972 die Grenzen des Wachstums zurück. Also eigentlich damit war so der Startschuss, das ist ja schon mehr als 50 Jahre her, die darauf hinweisen, dass ein unendlicher Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht möglich ist. Und der damals vorhergesagte Kollaps ist Gott sei Dank nicht eingetreten, aber dennoch sehen wir eine weiter immer fortschreitende Verschlechterung im Erdsystem. Und dann hat 50 Jahre später, also 2022, wurde das globale Buch Earth for All, also ein Survival Guide für den Planeten auf globaler Perspektive veröffentlicht. Und damit haben wir einen Blick auf den ganzen Planeten, aber viel wichtiger ist ja, individuelle Länder anzuschauen. Und daher gibt es dann einzelne Studien zu den einzelnen Ländern. Und da ist jetzt Earth for All Deutschland das Buch, das wir geschrieben haben im letzten Jahr.
Wenn man, bevor wir dann später natürlich mit vielen Fragen speziell zu den Themen kommen, kann man mit wenigen Sätzen, gibt es große Unterschiede zu dem Weltblick und dem Deutschlandblick?
Also wir haben da ja fünf zentrale Kehrtwenden und ein zentraler Unterschied, den wir in Deutschland mehr in den Fokus gerückt haben, ist die Ressourcenfrage, die in einem eigenen Kapitel auch nochmal betrachtet wird. Und sonst natürlich der Blick ganz spezifisch auf Deutschland. Was ist hier der Handlungskontext? Also es gibt natürlich viele Parallelen, auch grundsätzlich große Ansätze, die für beides gelten. Aber in Deutschland ist es natürlich viel spezifischer auf die hier geltenden Umstände und politischen Rahmenbedingungen angepasst.
Okay, da die meisten Hörerinnen wahrscheinlich aus Deutschland stammen, ich habe nie eine Studie dazu gesehen für meinen Podcast, dann passt das natürlich perfekt. Lieber Peter, ich bin ja heute selber das erste Mal in Wuppertal, habe ich euch schon gesagt. Sozusagen, wir sitzen hier mitten im Wuppertal-Institut. Vielleicht kennt es noch nicht jeder, kann eigentlich nicht sein, aber vielleicht kennt es noch nicht jeder. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen und natürlich auch gerne ein paar Gedanken zum Club of Rome, der ja auch eine wichtige Rolle in dem Buch spielt,
Ja,
oder?
sehr gern. Wir sind ein Landesinstitut seit 1991, interdisziplinär 170 Mitarbeiterinnen. Beide Schwerpunktbereiche Sozial, Naturwissenschaften sehr gut vertreten. Wir machen wissenschaftliche Politikberatung, angewandte Nachhaltigkeitsforschung in vier Forschungsbereichen, Kreislaufwirtschaft, ein sehr neuer und sehr wichtiger neuer Forschungsbereich, aber auch Klimapolitik, Verkehrs-, Energiepolitik, aber auch Zukunftsszenarien, wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus, für die Politik, für Unternehmen, für die Europäische Union, aber auch für weltweite Institutionen. Der Club of Rome war mal bei seiner Gründung ein Club renommierter, grauer, weißer, sehr kluger Herren. Inzwischen haben wir 135 oder 140 Mitarbeiter, sehr divers, viele junge aus allen Erdteilen. Wir haben 35 Dependancen in verschiedenen Ländern und wir arbeiten als Think Tank zusammen mit vielen anderen internationalen Organisationen in Deutschland, zum Beispiel mit dem Potsdam-Institut. Und zwei große Schwerpunktbereiche sind die Ökonomie, Reframing Economics nennt er das, einen neuen Rahmen finden für das ökonomische System und vielleicht spannend auch Rethinking Finance. Wie kann man das Finanzsystem auf Nachhaltigkeit umorientieren? Das sind so ein bisschen die Schwerpunktbereiche, aber auch im Bereich jüngerer Wissenschaftler, die wir sehr aktiv in verschiedenen Erdteilen als kommende Leader versuchen zu fördern.
Also ich glaube, jeder hat jetzt vernommen, der euch vielleicht vorher noch nicht kannte, jetzt ist eine Menge zu erwarten an Inhalt. Mir sind gerade zwei neue Folgen für 5 nach 12 eingefallen. Ich würde gerne mit euch mal philosophieren, wie genau euch die Politik zuhört. Und zum Neudenken des Finanzsystems hätte ich natürlich auch ein paar Fragen. Haben wir jetzt für heute nicht vorgesehen, aber wahrscheinlich, vielleicht kann ich euch überzeugen, noch eine Folge 2 zu machen.
Gerne.
Liebe Jacqueline, laut Planetary Health Check von 24 sind 6 von 9 planetaren Grenzen bereits überschritten. Kannst du noch mal erläutern, was heißt das eigentlich konkret für den Laien? Und wie beurteilt ihr aus eurem Institut heraus diesen Zustand?
Ja, genau. Die planetaren Grenzen, da merke ich oft, das ist ein ganz unterschiedliches Wissensbild, was es da schon gibt. Und ich würde einfach mal mit der Gesamterklärung anfangen. Also ursprünglich kommt das Bild dazu von dem Potsdam-Institut auch. Und dann haben wir in der Mitte quasi einen ganz stabilen Zustand unserer Erde. Also eigentlich das Holozän, die aktuelle Warmzeit der letzten Eiszeit. Und da ist unsere Erde super stabil, es ist alles ausgeglichen, alles funktioniert sehr gut. Und dann gibt es so ein Bild, dass dieser Zustand quasi auf uns zurollt in unsere heutige Zeit und wir ab der industriellen Revolution so ein bisschen vom Weg abkommen und eigentlich absteuern in so einen Bereich, der viel zu warm ist, wo die Erdsysteme nicht mehr gut funktionieren, wo alles etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und dann gibt uns die planetaren Grenzen einen Überblick darüber für 9 Bereiche, wo ist das eigentlich schon überschritten. Und dazu gehört dann natürlich der Klimawandel, aber auch Bereiche wie zum Beispiel Landnutzung, wo durch viel Abholzung schon die Ökosysteme stark verändert wurden. Dann die Artenvielfalt, aber auch die Stoffkreisläufe wie zum Beispiel Phosphat oder Stickstoff, die viel zu stark ins Ökosystem eingetragen worden sind. Und so haben wir in ganz verschiedenen Bereichen schon diesen sicheren Zustand, der eigentlich unsere Erde und unser Fortbestehen auf der Erde als Menschheit ganz stark schon vom Weg abgebracht. Und das Gleiche gilt, das ist jetzt eine globale Perspektive, aber auch für Deutschland. Also auch hier da gibt es jetzt eine ganz neue Studie, die den Artenfaktencheck macht. Also wo ist das Ökosystem Deutschland und die Biodiversität in Deutschland heute? Und da zeigt sich auch, dass 1/3 der Arten gefährdet sind, dass 60% von den Ökosystemen bereits in einem keinen guten Zustand mehr sind und auch Klimawandel, dass sich Deutschland schon bei einer 2,5 Grad Erwärmung im Vergleich zu 1881 erwärmt hat, wir also auch in Deutschland schon weit von diesen Grenzen abgekommen sind. Und genau in diesem Kontext spielt dann auch das Buch, also dass wir genau da auch über andere Wege, indem wir quasi sozial und ökologisch auf diesen Bereich gucken, dagegen steuern können.
Jetzt sind das ja alles alarmierende Zeichen, ne? Und ich höre schon den einen oder anderen sagen, ach, schon wieder so ein Schwarzmaler-Podcast, darum geht es heute nicht. Wir reden ja über Lösungen und wir werden ganz viel über Lösungen sprechen. Trotzdem, ich sag mal so, die Wissenschaft, und ich war jetzt erst im Potsdamer Institut, waren seit Jahrzehnten, ne? Alle Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, waren seit Jahrzehnten. Warum fehlt uns der Mut, konsequent zu handeln?
Ja, ich denke, es liegt vor allem an der Komplexität des Systems, weil wir sind derzeit mit so vielen unterschiedlichen Krisen und so vielen Herausforderungen konfrontiert, dass man erstmal gar nicht weiß, wo man anpacken soll. Es ist Falschinformationen, mit denen über die Presse oder auch über nicht so wahre Medien vielleicht berichtet wird, was im Diskurs aufkommt. Dann gibt es neben dem Klimawandel auch Demokratieverlust und In diesem komplexen System ist es gar nicht so einfach, einen guten Fahrtweg zu finden. Und genau da versuchen wir dann, Orientierungswissen zu liefern und sagen, es ist aber eigentlich da. Ganz viel von dem, was wir jetzt brauchen für die anstehenden Krisen, ist da. Es liegt nicht am Wissen, es liegt nicht an der nächsten Forschung, sondern es liegt an der Umsetzung. Und eigentlich gilt es nur noch so ein bisschen, das auch hinzubekommen, dass es von dem ganzen Wissen in die Umsetzung geht.
Und ich bin mir sicher, wenn ich nicht zu viel verspreche, da kommen einige Inspirationen von euch beiden heute. So, Peter, ich habe euch ja schon im Vortrag auch erleben dürfen, damals kann ich mich erinnern, sagen, es gilt, neue Wege einzuschlagen. Was meint ihr denn konkret mit neuen Wegen? Das sagt manche ja schnell hin. Ihr habt es sicher nicht nur einfach so dahingesagt.
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, systemischer zu denken, auch wieder visionär zu denken. Wir haben einen kompletten Visionsverlust in dieser Gesellschaft. Die Frage, wohin soll eigentlich Transformation führen? Was ist unsere Vorstellung von gutem Leben für Deutschland, für Europa, für die Welt? Darüber gibt es keinen Dialog. Also wir machen, wenn man so will, Politik in Trippelschritten und wenig integriert, versäult in einzelnen Ressorts, statt integrative Politik die Synergien zu heben. Das ist eine der zentralen Aussagen dieses Projekts, dass wir uns überlegen, wie wirken denn die Energiewende, die Ressourcenwende, die Empowerment, die Verteilungswende zusammen und wie können wir durch das Zusammenwirken von Politik, durch eine integrativere Politik den Prozess beschleunigen. Was auf jeden Fall dazu kommen muss, wir brauchen mehr Bürgerpartizipation. Es ist auffallend, die Bürgerräte, die wir haben, machen Vorschläge. Die sind ja nach Zufallsprinzip ausgesucht. Vorschläge, die weit über das hinausgehen, was die Politik für machbar hält. Also bei der Bürgerschaft, zufällig ausgewählt, gibt es einen sehr starken, ausgeprägten Transformationswunsch. Das Unbehagen ist groß, aber die Richtung wird politisch noch viel zu wenig artikuliert. Wir brauchen auch neue Allianzen und wir brauchen auch eine neue Vorstellung, was rechnet sich und wann und warum ist das ökonomisch sinnvoll, den Prozess eines, wir nennen es einen Giant Leap, tatsächlich einzuschlagen. Dazu werden wir noch einige Fakten liefern, die aus diesem Projekt generiert wurden.
Spannend. Ihr sagt ja selbst, es gilt insbesondere, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Ich glaube, das ist fast einen eigenen Podcast wert in der aktuellen politischen Diskussion, alleine wenn man so ein paar Monate zurückgeht, ne, Richtung Bundestagswahl. Es geht um das Wohlergehen aller Menschen. Und zweiter Punkt und der dritte Punkt natürlich das Leben innerhalb der planetaren Grenzen. Dafür habt ihr sprecht immer von den 5+1 und Klammern Kehrtwenden, dementsprechend, und da wollen wir jetzt vorbeigehen an den 6 Kehrtwenden und was sozusagen das Herzstück eurer Vorschläge ist. Also was müssen wir denn, Peter, in Deutschland konkret angehen und ändern?
Ich fange mal mit dem an, was in aller Munde inzwischen ist, aber vor 30 Jahren eine Minoritätenmeinung war des Öko-Instituts, von Amory Lovins übernommen, damals als sanfter Pfad charakterisiert. Heute reden wir alle von Energiewende. Mhm. Sie ist notwendig, sie ist im Strombereich auf gutem Weg, aber sie hat einen riesigen Nachholbedarf im Bereich nachhaltiger Verkehr, nachhaltiges Wohnen. Also hier müssen wir dringend zulegen. Wir haben unendlich viele Szenarien über die Machbarkeit von Klimaschutz, Atomausstieg, Kohleausstieg und dann auch noch der Dematerialisierung, also weniger Materialeinsatz. Auf den Punkt kommen wir noch, warum beides zusammengedacht werden muss. Aber wir haben wenig Orientierungs- und Implementierungswissen. Beispiel Gebäudeenergiegesetz, ein Kommunikationsdesaster, obwohl die Ziele richtig waren. Aber Menschen mitzunehmen, bei einer Interventionstiefe sozusagen in die Behaglichkeitssphäre aller Bürger, in die Heizung. Da muss sehr viel mehr überzeugen, ein positives Narrativ entwickelt werden, dass das in unser aller Interesse ist, wenn man vor allen Dingen das Wohnen auch auf erneuerbare Basis stellt.
Ja, vielleicht so ein Zwischengedanken, positives Narrativ, ne? Also Ich habe ja immer das Gefühl, in Deutschland, es hören alle immer nur auf die negativen Nachrichten sozusagen. Meint ihr, die würden auf positive Narrative eingehen? Also werden die wahrgenommen? Ich habe immer das Gefühl, also, da hat die Presse ja auch ihren Teil dran. Ne? So.
Keine rosa-rote Brille aufsetzen und keine PR für eine Realität, die so nie eintreffen wird. Deswegen ist die Verteilungsfrage so wichtig. Wenn man sagt, wir wollen Klimaschutz und dann Menschen anbietet, Klimaschutz bedeutet sehr rasch CO2 reduzieren. Für 40% der Bevölkerung in Deutschland ist das eine Drohung. Die haben kein Vermögen, um ein E-Auto zu kaufen oder eine Wärmepumpe zu installieren. Man muss ihnen vermitteln, dass damit die Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel, der ohnehin noch stärker werden wird, verbessert wird, dass ihre sozialen Bedingungen verbessert werden können, dadurch, dass wir sie fördern, sich anzupassen und weniger Energie zu verbrauchen. Also das Narrativ, Klimaschutz ist von Nutzen, gerade für die Ärmeren und Deprivilegierten in dieser Gesellschaft. Dieses Narrativ wird viel zu wenig erzählt. Und das muss gut gestützt auf Fakten vermittelt werden in der Kommunikation. Und leider hat es gerade beim Gebäudeenergiegesetz an der Form gehapert.
Ja, das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung, Peter, zu Jacqueline, einer ihrer, ich weiß nicht, ob sie Lieblingsthemen sind, aber zumindest habe ich das so wahrgenommen. Eine der Wenden, da geht es um das Thema Armut. So, und Peter hat es ja gerade gesagt, 40% der Haushalte in Deutschland ist auch gerade aktuell ein großes Thema. Die machen sich große Sorgen über ihre finanzielle Situation. Weltweit sind 700 Millionen Menschen noch in einer ganz anderen Armutssituation. Also was sind eure, und da kommen wir zu den ersten Lösungen aus eurem Buch, was sind denn eure konkreten Ansätze, wie man diese Dinge verändern kann, lokal, bundesweit oder gesellschaftlich?
Bei der Armutswende ist es eigentlich so, jetzt habe ich gerade eben erklärt, unser Buch oder Earthfall Deutschland schaut vor allem auf Deutschland, aber gerade bei der Armutswende haben wir auch nochmal so einen globalen Blick reingenommen, weil das erste Ziel der SDGs, also der Sustainable Development Goals, ist ja auch Armut überall beenden. Und das ist natürlich ein globales Problem und eine globale Sichtweise und deswegen ist auch das erste Ziel, der erste Lösungsansatz, Wohlstand global gerecht zu verteilen. Das heißt, dass allen Ländern überhaupt erstmal der finanzielle Handlungsspielraum gegeben werden muss, sich auch entsprechend an die Klimakrise anzupassen oder auch vorbeugend zu handeln. Und da kann Deutschland insoweit eine Rolle spielen, indem Länder, die beispielsweise viele Schulden haben, entlastet werden und da auch eine bestimmte Verantwortung von Deutschland eingenommen wird. Wo wir dann auf das andere Thema kommen, wieder in Deutschland Armut, denn auch wenn wir von einer globalen Perspektive ausgehen, scheint es manchmal so, ach ja, in Deutschland ist es ja alles nicht so schlimm, das ist schon okay, aber genau wie Peter gerade schon gesagt hat, ist es natürlich nicht so. Und da ist ein Lösungsweg die Teilhabe für alle, was also bedeutet, dass es grundlegend gesichert sein muss, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren, ÖPNV gut nutzen zu können, dass Kommunen gestärkt werden, dahingehend, dass Infrastrukturen einfach funktionieren und auch gut genutzt werden können. Und diese damit gegebene Sicherheit und das Umfeld, was den Menschen dann geboten wird, nimmt ja ganz viel aus dem Privaten weg. Wenn in der öffentlichen Kommune beispielsweise gute Parks sind, gute Schulen sind, gute Bildung, es gibt günstige Schwimmbäder, da ist da ja schon ganz viel Wohlergehen auch möglich, einfach gesellschaftlich, was ja dann Armut im Individuellen reduzieren kann. Oder auch sowas wie Ernährung in Schulen, Kitas, dass da auch gesund ernährt werden kann. Allein damit wird ja schon Armut aus der individuellen Familie beispielsweise weggenommen. Und damit ist dann der dritte Punkt eigentlich auch schon gesagt, was dann die Infrastruktur, kommunale Infrastruktur stärken heißt. Also auch insgesamt zu nochmal anzuschauen, wie überhaupt finanziell verteilt wird zwischen Staat und Kommunen. Wo ist das Geld? Wo fließt es hin? Wo kann es besser genutzt werden, um genau diese wichtigen Infrastrukturen überhaupt erstmal bereitstellen zu können?
Ja, ich muss gleich alle Hörerinnen, glaube ich, ein bisschen vorwarnen. Wir können jetzt nicht in jede Wende ganz tief eingehen. Wahrscheinlich hätten wir dafür jedes Mal einen eigenen Podcast machen können in der Diskussion. Wir reißen die an, bei Interesse an das Institut wenden, das Buch lesen sowieso unbedingt, beziehungsweise ich habe gehört, es ist auch sozusagen vertont. Man kann auch reinhören, wenn man nicht lesen möchte an der Stelle. Okay, denke ich, Infrastruktur, großes Thema, bin ja gerade mit der Bahn angereist, jetzt sagen. Aber alles gut, ist ein eigenes Thema. Ich will nicht über die Bahn lästern, das hat es ja auch nicht immer verdient an der Stelle. Jetzt kommt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dein Lieblingsthema, die Empowerment-Wende. So, also beschäftigt sich mit Care-Arbeit, Geschlechtergerechtigkeit und natürlich Teilhabe in auch Führungspositionen. Also was sind da für dich oder euch die konkreten Stellschrauben hier in Deutschland, um Gleichberechtigung, Selbstwirksamkeit strukturell gestärkt zu werden oder zu ändern?
Ja, genau zu dem Thema habe ich heute Morgen, als ich meinen Laptop hier am Institut aufgemacht habe, erstmal den Team Zukunft Newsletter der Taz im Postfach gehabt, wo es genau darum ging, unter der wunderbaren Überschrift Männer starren auf Männer. Und da war so ein bisschen das Bild, was wir aktuell so etwas in den Medien sehen. Es werden große Gruppen von einflussreichen Herren, die unsere Welt regieren, gezeigt. Vermittelt so ein bisschen das Bild, puh, Rückschritt, okay, passiert nicht so viel, aber gleichzeitig, und das hat der Newsletter toll gezeigt, es ist ja schon ganz viel passiert. Wir fangen in Deutschland jetzt nicht an einem Stand an, wo wir mal darüber nachdenken, ob wir Frauen vielleicht mal so ein bisschen mitbeteiligen sollten. Und das ist auch nicht der Fokus von der Empowerment-Wende, sondern da geht es ganz gezielt darum, wirklich Chancengleichheit für alle Menschen zu schaffen. Und damit ist ein Fokus natürlich Parität, also die gleiche Einbindung und Machtverteilung zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen allen anderen Geschlechtern, die wir leider aufgrund der Studienlage gar nicht so genau darstellen konnten, weil oft einfach noch in dieser Zwei-Geschlechter-Variante gedacht wird. Und da sehen wir zum Beispiel, dass in Vorständen der 200 größten Unternehmen in Deutschland noch 2006, ich kann ja mal raten lassen, wie viele Frauen an den Vorständen saßen, es sind null. Aber dafür 2024 waren es schon 13. Das heißt, ist natürlich nicht 50-50, aber es ist was passiert und es ist auch immer noch auf einem Weg. Viele Studierende sind zu einem großen Teil auch Frauen und junge Frauen, die natürlich auch aufsteigen und wir so in diesem Prozess sind, uns dahin zu bewegen. Gleichzeitig, und jetzt komme ich zu den Handlungsfeldern, die wir in dem Bereich noch haben, gibt es natürlich noch viel zu tun. Also leider ist es immer noch so, dass Sexismus und Gewalt gegen Frauen weiterhin ein Problem ist, was das alles strukturell natürlich immer schwieriger macht. Also jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben in einer Form physische oder körperliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Und sowas muss natürlich ändern, damit sich alle einfach auch beteiligen können, weil mit Angst geht das natürlich nicht. Und gleichzeitig auch Sichtbarkeit schaffen, weil wenn ich jetzt sage, okay, 13 Frauen sind 24 in den Vorständen, heißt es aber auch, dass alle anderen Männer sind, die aber helfen können. Es kann Platz gemacht werden. Die nächste Position kann mit einer Frau besetzt werden. Und auch da, Empowerment heißt, beide Geschlechter müssen da mitarbeiten und vor allem auch Männer in Machtpositionen das auch persönlich sich einbringen und quasi den Weg bereiten für Frauen. Und mit dieser Sichtbarkeit kommen wir dann zum zweiten Thema. Das ist eine grundlegende Sorge, Arbeitsgleichverteilung und ein Sorgesystem schaffen, was wirklich gut funktioniert in Deutschland. Das heißt, dass Frauen auch arbeiten gehen können, ohne dass sich Sorgen darum machen müssen, wer nimmt denn die Care-Arbeit zu Hause auf, dass Care-Arbeit gleich verteilt ist, dass Männer und Frauen gleich oder Väter und Mütter gleich viel Elternzeit nehmen. Da ist auch immer noch ein riesiges Gap aktuell. Also es liegt bei Frauen, ich glaube, es waren 15 Monate im Schnitt und bei Männern nur 4. Also auch da kann es in beide Richtungen noch weiter funktionieren, dass es besser wird und dann natürlich Betreuungssysteme für Alt und Jung zu schaffen. Und als letztes dann die Transformation des Bildungssystems. Und da kommen wir auf dieses ganze Empowerment, weil es ist natürlich nicht nur, wie schon gesagt, Frauen und Männer, sondern alle Formen der Diversität, die sichtbar gemacht werden müssen. Und das schaffen wir auch durch eine Revolutionierung oder Transformation des Bildungssystems, da diese Werte vermittelt werden können, wir systemisches Denken vermitteln können, Zusammenhalt vermitteln können und so auch nachhaltige Entwicklungen von früh an stärken können, weil die Krisen, die wir jetzt bewältigen müssen, das Wissen braucht die nächste Generation ja genauso. Und jetzt habe ich ganz viel schon erklärt, weil man merkt, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema für mich, ja.
Ja, und man merkt auch, das ist ein Herzensthema. Ja. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Zumal in der aktuellen Situation, habt ihr ein Band auch nach Amerika geschickt, eures Buches? Gibt es da jemanden, der vielleicht mal auf alle Fälle diese Passage definitiv lesen sollte? Wobei, wahrscheinlich sollte er eher das ganze Buch lesen.
Wahrscheinlich.
Übrigens, Enrico, als Mann. Das ist kein Frauenthema. Ich bin schlichter Ökonom. Es ist ein gesellschaftspolitisches Thema, dass wir 50% der Kreativität und Produktivkräfte in diesem Land und alle anderen, die ausgegrenzt werden, aus Führungspositionen nicht nutzen. Also im Interesse der Volkswirtschaft, im Interesse der Entwicklung, auch von Gesamtdeutschland, muss nicht nur Gerechtigkeit hergestellt werden in all den Fragen, die Jacqueline genannt hat, sondern die Kreativität dieser ungenutzten, wirklich riesigen Power muss entwickelt und unterstützt werden.
Ja. Ich kann das sogar bei mir selbstkritisch am Podcast sehen. Ganz einfaches Beispiel, sozusagen in der Nachhaltigkeitsbubble begegnen mir in der Regel Frauen. Also von der Einstellung her.
Hier keine Ahnung, ob wir das am Institut.
Ob ihr das wissenschaftlich belegen könnt. Also zumindest ist es meine Welt, wenn ich irgendwo auf Social Media war, es sind immer Frauen. In meinem Podcast waren am Anfang fast nur Männer. Warum auch immer. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Es war auch kein böser Wille. Es hat sich einfach ergeben. Und alleine das Bewusstsein hat sich geändert. Dementsprechend nehme ich das auch vor. Und man sieht natürlich, da kommen ganz andere Gedanken, ganz andere Impulse. Und wie du sagst, Peter, wir lassen einfach ganz, ganz viel liegen. Ne? Was wir momentan ja vor allen Dingen für eine Transformation, für verändertes Handeln ja unbedingt brauchen können. Ja, ich sehe schon, wir haben heute sehr Themen, sehr umfangreiche Themen und meine schwierigste Aufgabe ist, heute in der Zeit zu bleiben. Ja, ein drittes Thema ist ja das Thema Ernährungswende. Jacqueline, da will ich jetzt gar nicht so eine lange Frage stellen, sondern erzähl uns einfach mal, was da eure Gedanken dazu sind.
Ja, ich versuche es etwas kürzer zu halten, weil da ist auch unsere Kollegin Lena Hennes, die da absolute Expertin in dem Bereich ist und auch das Kapitel geschrieben hat. Sie hat auch einen Podcast, wo man vielleicht mal reinschauen kann. Also die Ernährungswende schaut sich vor allem drei Teilbereiche an und Ernährung nicht nur als das, was wir als erstes denken, nämlich was essen wir eigentlich, sondern die ganze Wertschöpfungskette, also vom Feld über die Verteilung bis hin zur eigentlichen Ernährungsentscheidung. Und so ist auch die erste Kehrtwende oder der erste Lösungsweg ist die nachhaltigen Anbausysteme. Denn heute wird in vielen Fällen noch eher die Größe von Anbau, also wirklich der Flächenverbrauch gefördert, anstatt dem, was eigentlich draufsteht. Und da kann schon ganz viel verbessert werden, indem ökologische Landwirtschaft oder regenerative Landwirtschaft gefördert wird, was besser für den Boden ist, was besser für die Ressourcen ist. Aber natürlich braucht es da finanzielle Anreizsysteme, weil das auch Geld in die Hand genommen werden muss. Und das zweite dann die effiziente Landnutzung, also dass die Fläche, die da ist, auch wirklich effizient genutzt wird. Und da ist ein ganz gutes Beispiel, dass wir in Deutschland ungefähr 12 Millionen Hektar Land zur Verfügung haben, die wir für die Landwirtschaft nutzen können, aber eigentlich 25 Millionen Hektar verbrauchen, also auch viel im Ausland. Und ganz, ganz viel von dem, was wir hier anbauen, sind tatsächlich Futtermittel. Und da kann ließ es ja naheliegen, vielleicht erstmal das anzubauen, was wir auch wirklich selbst essen können. Und somit kommen wir dann zum dritten, das ist die nachhaltige Ernährungskultur, was alles einbezieht von, wie entscheide ich mich, was zu kaufen, welche Ernährung, aber auch, was wird eigentlich angeboten. Also zum Beispiel hauptsächlich auf eine pflanzliche Ernährung zu achten, aber was nicht heißt, dass gar kein Fleisch mehr gegessen werden darf, sondern es gibt eine Planetary Health Diet, die so ein bisschen zeigt, wie viel sollte eigentlich grün und wie viel Fleisch darf denn trotzdem noch sein. Und auch, was gibt es zum Beispiel in der Außerhausverpflegung zu essen, also in Kitas oder in anderen Bereichen, Restaurants, dass es alles gut gekennzeichnet ist und wir so einen ganz großen Teil auch über einfach gesunde Ernährung für Mensch und Umwelt bereitstellen können. So einmal in Kürze.
Ja, bestimmt auch ein sehr emotionales Thema in Deutschland. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es tut nicht weh, die Ernährung umzustellen. Man überlebt es. Im Gegenteil, man lebt sogar gesünder danach. Zumindest war es in meinem Fall so. Und das gibt einen eigenen Podcast, hast du gesagt, dazu?
Genau, vom Wuppertal-Institut.
Ah, sehr gut. Also reinhören, da kriegt man dann sicher noch mehr Deep Dive als das, was wir heute in der einen Folge letztendlich liefern können. Machen wir so einen Querschwenk zu dir, Peter, und vielleicht eine kurze Pause zu den Wänden. Ich zitiere euch, glaube ich, ich setze einfach mal eine Aussage in den Raum. Die Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltschäden kann den Menschen viele Vorteile bringen. Da könnte ich mir vorstellen, da spaltet sich das Publikum ganz schnell und dann gibt es eine Menge, die sagen, sehen Sie anders, kostet erstmal nur alles Geld, Arbeit, Aufwand. Wo ist jetzt der Vorteil vielleicht irgendwann mal für Generation XY? Wie seht ihr das, du das?
Also das ist ein wunderbares Beispiel für das, was Sozialpsychologen pluralistische Ignoranz nennen. Weil wir ganz klar Mehrheiten in allen G20 Ländern haben in der Zustimmung, dass Klimaschutz und Umweltschutz Vorteile bringt. Und zwar höchste Zustimmungsrate zum Beispiel in China und interessanterweise in Deutschland nur 56%. Woran liegt das? Ich glaube, es ist nicht gelungen, wir kommen zu, wieder auf das Narrativ, Menschen deutlich zu machen, Klimaschutz ist nicht etwa Kosten und Opfer, sondern wenn wir nichts tun, dann steigen die Kosten. Und je mehr wir jetzt tun, desto weniger wird für unsere Kinder, für den globalen Süden, für alle kommenden Generationen an Lasten aufgebürdet durch unser Verhalten, durch unsere Art zu produzieren und zu konsumieren. Wir haben beliebig viele Studien, die deutlich machen, nehmen wir mal den Verkehr, 1 Euro investiert in die Verkehrswende, in den öffentlichen Nahverkehr, schafft einen dreifachen Wertschöpfungseffekt laut einer Studie der Münchner Universität mit anderen zusammen. Das heißt, die Energiewende und hier die Verkehrswende ist kein Opfer, sondern sie erzielt realen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft. Und ähnliche Effekte haben wir auch im Energiebereich. Wenn wir jetzt hart, ich würde sagen, whatever it takes, in den Klimaschutz und in den Ressourcenschutz investieren, vermeiden wir gigantische Kosten, die wir sonst unseren Kindern, Enkeln und Generationen aufbürden. Diese Botschaft auf harte Fakten, auf harte Szenarien basiert zu vermitteln, ist eine politische Aufgabe, die leider nicht wahrgenommen wird.
Warum kommt die bei der Politik nicht an? Die Frage muss ich unbedingt nachschieben an der Stelle.
Also es gibt Politiker, die sie aufnehmen im Umweltbereich. Aber wenn ich mir andere Ressorts anschaue, und das hat mit der Versäulung von Politik etwas zu tun, dann wird dieser integrative Aspekt, dass das Vermeiden von Umweltschädigungen tatsächlich besser ist, wenn man investiv jetzt ein Zukunftsinvestitionsprogramm aufsetzt, was sich auch selbst refinanziert über die entsprechenden Einnahmen, die die Investitionen generieren. Diese Art von Denke ist durch diesen Unsinn der Schuldenbremse zeitweise verschüttet worden. Gott sei Dank ist es jetzt korrigiert worden, allerdings leider sehr stark in Richtung Militarisierung, die ich in dieser Größenordnung nicht für notwendig halte, für Verteidigungsaufgaben und viel zu wenig in das Aufrüsten unserer Naturveränderung, dass wir uns tatsächlich annähern an einen Zustand, wo Ausbeutung von Menschen und Natur reduziert wird durch ein Zukunftsinvestitionsprogramm. Dafür lohnen sich alle Anstrengungen und es gibt viele ökonomische Theorien, die deutlich machen, der Selbstfinanzierungseffekt eines solchen Investivprogramms ist so, dass selbst wenn es nur kreditfinanziert wäre, sich mit im Laufe der Zeit perspektivisch selbst finanziert. Im Übrigen haben wir viele Möglichkeiten, auf die kommen wir noch bei der Ungleichheitswende, wie man so ein solches Programm viel ausgewogener finanzieren kann. Das muss nicht alles kreditfinanziert sein. Wir können Subventionen vermeiden, 65 Milliarden umweltschädliche Subventionen jedes Jahr. Und wir können vor allen Dingen diejenigen, die Hauptverursacher sind, das sind Hyperreiche, in der Art, wie sie konsumieren, aber auch ihr Geld anlegen, indem wir sie zur Verantwortung ziehen, damit das Gemeinwohl nicht noch mehr geschädigt wird. Es macht keinen Spaß, auch für einen Milliardär in einer Hot Earth zu wohnen oder zu leben. Da kann er sich auch mit Geld nicht mehr schützen. Also wir brauchen neue Allianzen, text me now, Menschen, die wir ins Boot holen, damit wir eine gemeinschaftliche Anstrengung für die Finanzierung der Energiewende und der Klimaschutz und Ressourcenschutz erreichen.
Klare Botschaften schon mit den ersten Lösungsansätzen, hast du schon so ein bisschen vorgegriffen, wo wir dann sicher auch noch vorbeikommen. Da sind sicher ein paar Impulse drin, die wir weiter diskutieren sollten und gleich werden. Kommen wir aber noch mal zu Arm und Reich, nämlich die gesellschaftliche Ungleichheit hast du gerade schon mit angesprochen. Beispiel, es besitzen ca. 10% der reichsten Menschen weltweit über die Hälfte des Einkommens. Und da gibt es sicher noch mehr Zahlen, vielleicht wirst du noch die eine oder andere nennen. Wie, also du hast schon ein paar ersten Ansätze gesagt, aber wie kann man diese Punkte verändern und sollte es ändern? Und wie wichtig ist das für die Transformation?
Also ich denke, der wichtigste Punkt ist erstmal Klarheit zu schaffen. Es geht nicht um eine Neiddebatte. Und es geht auch gar nicht um eine Anklage gegenüber Reichen, sondern es geht schlicht erstmal um eine Bestandsaufnahme. Ich will mal einige Zahlen jetzt nur für Deutschland nehmen. Ich glaube, es ist völlig unbekannt, dass wir 278.000 Dollar Millionäre in Deutschland haben. An dritter Stelle nach den USA und nach China. Dann kommt schon Deutschland. Wir haben Eigentum an Betriebsvermögen in Händen von 1,6% der Bevölkerung. 1,6% der Bevölkerung haben 87% Verfügungsgewalt über Produktionsmittel und damit einen enormen gesellschaftlichen Einfluss, aber auch Einfluss auf die Frage, was wird wie produziert. Das sind Zahlen, die man offenlegen muss. Wir brauchen darüber sehr viel mehr Transparenz, auch in der öffentlichen Statistik. Und dann brauchen wir eine Debatte darüber, wie ändern wir diese immer weiter auseinanderdriftende Lücke zwischen Reich und Arm, gerade auch in Deutschland. In anderen Diskussionen weltweit haben wir längst eine Debatte über eine Reichensteuer, eine Millionärssteuer. G20 hat mehr oder weniger empfohlen, Deutschland war noch sehr zurückhaltend, dass 2% auf 3.000 Millionäre weltweit erhoben werden soll, bringt 250 Milliarden. Ein wesentlicher Anschub, um die Armut weltweit zu überwinden. Also auf der Ebene bewegt sich schon sehr viel. Aber in Deutschland gilt das immer noch als ein Verliererthema. Und ich bin froh, dass die SPD es jetzt ganz zögerlich, ganz langsam aufgreift. Aber wir brauchen darüber einen gesellschaftlichen Diskurs und keine Polemikdebatte und schon gar nicht eine Neidebatte.
Gesellschaftlicher Diskurs, und das wird ja schnell eine Polemikdebatte an der Ecke, ne? Also ich glaube, der braucht ja auch seine Zeit. So ein Gesetz, mal unabhängig, dass das eine Weile braucht, aber ich glaube, die Diskussion von weg ist ja noch fast viel entscheidender, dass man darüber offen spricht.
Ja, auch in der Breite. Also es geht weniger um Einkommensungleichheit. Die Vermögensungleichheit, das ist das Hauptproblem. Wir haben eine Erbengesellschaft. Jedes Jahr werden 400 Milliarden vererbt, leistungsloses Vermögen, wenn man so will, für die Erben und nur mit 2,3% besteuert. Das ist ein Unding. Also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, auch die Privilegien bei der Kapitalsteuer, 25%, das ist deutlich zu wenig gegenüber der Progression etwa bei der Einkommensteuer. Also eine sachliche, faktenbasierte Debatte, erst Bestandsaufnahme, wer profitiert, wer verursacht Schäden, wer kann, hat breitere Schultern und kann zur Finanzierung beitragen und dann eine solide Steuerreform, die die Progression dieser drei Säulen voranbringt. Das hilft, das Zukunftsinvestitionsprogramm fast ohne Kreditfinanzierung auf den Weg zu bringen.
Bei der Aussage warte ich mal eine Sekunde, dass die sich setzt, weil die, glaube ich, sehr klar ist und Finanzierungs ist ja immer das große Thema, die große Diskussion. Wie kann man die Transformation finanzieren? Du hast das gerade sehr klar geäußert. Zur Energiewende, jetzt sind wir bei, habe ich jetzt richtig gezählt, 5 oder 6 schon? Ich habe jetzt, glaube ich, 5, ne? Energiewende, hattest du vorhin schon 3, 4 Sätze gesagt, Peter? Vielleicht möchtest du trotzdem noch was sagen, zumal Energie ja gerade auch eine große Diskussion in der Politik ist. Wobei, ich habe den Eindruck, gerade in einer anderen Richtung diskutiert wird.
Also die Energiewende im Strombereich ist zu einer Expertenwende geworden. Wenn man sich die Debatten anschaut, vermute ich, dass 5% der Bevölkerung maximal nachverfolgen kann, wie ein Kapitalmarkt für Strom aussieht, wie neue Wettbewerbsbedingungen, neue Regulierungen aussehen müssen. Aber die Energiewende ist der Kern der großen Transformation hin zu Nachhaltigkeit. Wenn wir die, und wir sind auf gutem Weg, das will ich deutlich machen im Strombereich, wenn wir die auch für den Verkehr, auch für den Wohnungsbereich erfolgreich hinter uns bringen, hätte das einen extremen internationalen Ausstrahlungseffekt. Wir sind viel unterwegs in Japan. Die Japaner schauen mit großer Hochachtung immer noch auf die deutsche Entwicklung, obwohl vieles viel zu langsam und nicht beschleunigt genug geht. Also was muss passieren? die Erneuerbaren forciert voranbringt, damit auch mehr Preissenkung eintritt, Effizienz an die erste Stelle setzen, zusammen mit Materialeffizienz, alle, selbst die COP28 sagt, Efficiency First ist eigentlich die Maßgabe, wie man zukünftige Energiesysteme aufbaut. Keiner braucht Kilowattstunden, sondern das Vermeiden von Kilowattstunden durch effizientere Nutzung im Produktionsbereich bei allen Anwendungen. Das ist der Punkt, um Bedürfnisse mit Least Cost, also möglichst wenig Kosten, zu befriedigen. Dieses Denken, wir nennen das im Club of Rome Provisioning Systems, Versorgungssysteme, nicht in Mengen, sondern welche Bedürfnisse müssen wir eigentlich mit welchem Umsatz von Energie und Material befriedigen. Diese neue Art von Denken muss rein in die Energiewende. Sie steht drin in europäischen Direktiven, zum Beispiel in der Energieeffizienzdirektive. Erst vermeiden, und wenn das Vermeiden nicht zum Ziel führt, dann erst neue Anlagen bauen. Dafür, man nennt das Least Cost Planning oder integrierte Ressourcenplanung, etablierte Methoden gibt es. Diese Art von Denken reinbringen in die deutsche Energiepolitik würde uns enorm voranbringen und würde diese notorische Einsparlücke, wir reden ja im Energieeinspargesetz von 24% Effizienzreduktion, also Senkung des Endenergiebedarfs bis 2030, aber verfehlen das Ziel und den Reduktionspfad ständig. Also diese neue Denke reinbringen in die deutsche Energiepolitik, das wäre der Kern. Und der letzte Punkt noch, Rebound-Effekte zu vermeiden, dass man die eingesparten Energiekosten durch Effizienz nicht an anderer Stelle verausgabt, wo es wieder mehr Energie verursacht. Also zum Beispiel SUVs mit einem Bonus-Malus-System langsam aus dem Markt drängen. Es ist ein Unding, dass 40% der neuen Automobile in Europa SUVs darstellen. Um von A nach B komfortabel zu kommen, auch mit einem Auto, braucht man nicht diese ressourcenintensiven Mobilitätspanzer. Also von daher sehr genau überlegen, an welcher Stelle, zum Beispiel auch beim wachsenden Wohnflächenbedarf, etwa wie Zürich, können wir vermeiden, dass Wachstumseffekte entstehen, die wir eigentlich nicht haben wollen, sondern dass Bedürfnisse in einer Weise befriedigt werden, die der Gesellschaft und die der Umwelt und der Erde nutzen.
Okay, das heißt aber, die Botschaft natürlich gar nicht nur politisch an die Politik gerichtet, sondern am Ende auch ja an die Unternehmen.
An jedermann, ne? Ja.
Also,
Unternehmen und
geht es da ja auch umzudenken.
Absolut.
In der Richtung, ne? Weil ich glaube, so weit geht ja dann oft gar nicht der politische Einfluss. Da wirken ja dann doch andere Kräfte in den Unternehmen.
Ja.
Jadine, kommen wir zu dir nochmal so zum Thema. Wenn man die Bürgerinnen in Deutschland befragt, ich glaube 84, also wie man welche Befragung man liest, also irgendwie über 80% wollen mehr Klimaschutz. Sozusagen, ich habe irgendwann mal, glaube ich, eine Studie gesehen, da waren es 11% in der Umsetzung. Also der Gap war dann doch gigantisch, vielleicht sind es auch 15, ich weiß es nicht. Wobei momentan wäre ich eher bei weniger. Frage ist, wie kann man mit politischen Instrumenten eben diesen Wandel sozusagen unterstützen, dass man einen sparsameren, nachhaltigen Lebensstil als normal ansieht und nicht nur als Verzicht? Also wie gelingt das?
Aus politischer Sicht kann ich es gar nicht so genau beantworten. Ich würde es mal aus der wirtschaftspsychologischen Sicht anfangen und wir schauen mal, was da für die Politik noch drin ist. Weil vor allem gilt es ja immer dabei zu bedenken, dass es ganze Thema Klimaschutz und alle damit zusammenhängenden Krisen ja nicht nur rational und kognitiv in unserem Kopf so abgeht, sondern auch ein emotionales Thema ist. Und wir eigentlich erreichen müssen, dass es in der Gesamtumsetzung dahin kommt, dass es sich als ganz normal anfühlt, viel dafür zu tun. Also zum Beispiel über Kommunikation, das hatte Peter eben auch schon mal erwähnt, Kommunikation wirklich transparent zu machen, Szenarien realistisch darzustellen, aber auch dann wieder Lösungsansätze zu bieten. Also das ist dann vielleicht das für die Politik, nicht zu sagen, ja, verschieben wir auf morgen, sondern sagen, jetzt muss gehandelt werden. Jede Maßnahme, die wir jetzt ergreifen als gegen die Klimakrise, ist eine gute Maßnahme, weil es wird ja immer schlimmer. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Denken von, naja, was machen wir jetzt, was machen wir später, sondern es ist ganz wichtig, jede Maßnahme umzusetzen und da auch viel Anreize zu schaffen, das auch im Privaten oder im Einzelnen zu tun. Wobei ich da immer so ein bisschen versuche, von wegzugehen und nicht jetzt, natürlich kann jede und jeder etwas für den Klimaschutz oder gegen den Klimawandel tun, aber vor allem in wichtigen Rollen, also in Machtpositionen, in der Politik, müssen da einfach andere Signale gesendet werden, die dann auch gesellschaftlich angenommen werden. Jetzt hattest du eben erwähnt, genau die 84%, die den Klimawandel umgesetzt haben wollen oder zumindest das Gefühl haben, dass mehr getan werden müsste, die aber auch davon ausgehen, dass auch die Wirtschaft langfristig klimaneutral werden muss, damit wir es überhaupt schaffen. Und da dann schon einfach mutige Klimapolitik anzubieten, die auch das wieder abgreift. Also den Menschen auch das Gefühl gibt, ach ja, wir sehen die Sorgen, wir können da auch was anbieten und Lösungen in die richtige Richtung vorangehen und nicht so ein Gefühl aufkommen zu lassen von, naja, wir warten mal ab, wird sich schon von selber lösen.
Jetzt wird ja das Thema Klimawandel immer sehr negativ diskutiert. Ne? Es werden Ängste geschürt, zumindest war das so der Plan, um Menschen in Bewegung zu bringen. Das hat jetzt bedingt funktioniert. Ne? Die Ängste sind geblieben. Heute kommen noch Ängste von heute hier in der Gegenwart dazu, sei es wirtschaftliche Natur oder andere Natur. Wie kann Hoffnung oder wie kann man Hoffnung schüren, das dann als Motor ist, die Transformation zu bewegen? Habt ihr da Gedanken zu?
Ja, vielleicht kann Peter noch ergänzen. Also Hoffnung ist immer, und das auch psychologisch bewegt, ein besserer Treiber als Angst. Also erst einmal noch Hoffnung zu haben, auch wenn es nur eine kleine ist, dass es wahrscheinlich noch besser werden kann, ist das schon mal ein guter Ausgangspunkt, um überhaupt ins Tun zu kommen. Weil das Schlechteste, was passieren kann, ist komplette Resignation, zu sagen, okay, wir schaffen das eh nicht mehr, weil das ist kein Weg, da gibt es keine Treibkraft mehr drin. Und Hoffnung noch zu behalten, da eher aus so einer, naja, vielleicht privateren Sicht. Wir haben auch am Ende des Buches so verschiedene Rollen, in denen gehandelt werden kann. Und es ist immer ein guter Treiber für Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht alleine damit. Also mir ein Umfeld zu schaffen und darüber zu sprechen, was tue ich denn für den Klimawandel? Was ist mein Unternehmen, meine Gemeinschaft, mein Sportverein, meine kirchliche oder meine Glaubensgemeinschaft? Wo haben wir Ansatzpunkte? Wo tun wir was, obwohl vielleicht das Gefühl besteht, in Deutschland passiert gerade nicht so viel, obwohl das natürlich nicht stimmt. Es passiert ja überall kleine Bewegungen. Es gibt ganz viele tolle Formate. Allein wenn ich manchmal meinen LinkedIn-Feed anschaue, wo ganz viele verschiedene Menschen ganz unterschiedliche kleine und große Aktionen starten, die ja noch was tun. Und ich glaube, sich ein bisschen darauf auszurichten, was sehe ich denn wirklich? Was passiert denn in meinem Umfeld? Wie viel kann ich da eigentlich tun? Und damit dann quasi die Hoffnung zu haben, dass es besser werden kann. Weil wie es eigentlich ist, die Zukunft ist immer ungewiss. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Und das heißt, es ist auch ein großes Fenster da, in dem es noch viel besser werden kann.
Also vielleicht kann ich den Begriff, den wir üblicherweise hier anwenden, nochmal einführen. Ja. Selbstwirksamkeit ist ein bisschen schillernd, weil es so individualisiert klingt. Aber die Wirksamkeit von gemeinschaftlichem Handeln zu erfahren, ist die wirklich gerade in der großen Krise, wo die Dinge scheinbar nicht mehr regulierbar sind, wo Kontrollverluste erlebt werden, das ist die entscheidende Handlungsebene. Wir haben 900 Energiegenossenschaften in Deutschland. Wer seine eigene Windkraftpark-Idee durch selber eigenen Beitrag oder Mitwirkung einer Genossenschaft arbeiten sieht und dann dem Enkel erklärt, hier arbeitet mein Geld für einen guten Zweck in der Windkraftanlage, der wird keinen Widerstand mehr gegen Windkraft vor Ort erzeugen, sondern viel Begeisterung, die man in diesen Bürgerenergiegenossenschaften findet oder in Schulen. Wir haben ein Projekt gemacht, das erste hieß Spar und Solar. Wir haben Bürgerkapital von Eltern und von Bürgern in der Kommune eingesammelt, um Schulen zu modernisieren. Also Solar aufs Dach, alles energetisch, was modernisierbar war, bessere Fenster, bessere Heizung, finanziert mit dem Bürgerkapital und das mit einer enormen Rendite für diejenigen, die da Geld angelegt haben, ungefähr 6-7%. Und dann haben wir die Idee noch erweitert, haben Schools for Future auch an exemplarischen Schulen umgesetzt, wo zum Beispiel, wie komme ich in die Schule? Wie verhalte ich mich mit Wasser in der Schule? Wie verhalte ich mich mit Ernährung oder mit der Kantine, die wir haben in der Schule? Alle diese komplexeren Fragen mit einbegriffen. Und unsere Kollegen, die die Projekte gemacht haben, haben gesagt, solche hoffnungsvollen, erfolgreichen Projekte haben wir noch nie erlebt. Gerade auch in der Begeisterung der Schule, der Schüler und auch ein großer Teil der Lehrer. Also selbst erleben, dass man beitragen kann zum Klimaschutz, dass es sogar ökonomisch rentabel, vernünftig ist und dann aktiv werden können und den Rahmen erweitern in den bewussten, breiteren gesellschaftlichen Rollen, möglichst natürlich auch durch politische Aktivität, die man dann selber oder unternehmenspolitische Aktivitäten, die man dann selber mit unterstützen kann.
Vielen Dank für die wunderbaren Beispiele, Peter. Kann man sich da bei euch bewerben? Weil es war heute, auf der Fahrt hierher, war heute ein großes Thema in Berlin, Berliner Schulen. Dann würde ich die Empfehlung mal weitergeben.
Enrico, unbedingt, lass uns darüber reden. Ja? Wir suchen dringend neue Orte, wo wir diese Ideen umsetzen können.
Okay.
Ja, passt hervorragend.
Das ist ein Deal hier, purer Publikum, ja. Mit Zeugen und Aufzeichnung.
Mit Handschlag.
Und ich weiß auch, wer mit am Tisch sitzt. Ich hatte nämlich schon jemand hier im Podcast, der sich insbesondere mit der Qualifizierung und Ausbildung auch von jungen Menschen beschäftigt.
Ah, ja.
Also ja. Lasst euch überraschen. Wir haben das nächste Thema. Ich sehe schon, das wird ein Buch heute an Aufträgen. So, wir haben, glaube ich, eine Kehrtwende noch vergessen. Wir waren vor uns bei 5. Wir kommen noch zur Kreislaufwirtschaft. Spannendes Thema, durfte ich auch schon in meinem Podcast thematisieren, nämlich mit der Firma Forsch damals. Großes Thema. So, ich glaube, ca. 13% der Rohstoffe weltweit werden erst recycelt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was sind eure Empfehlungen dazu, Peter?
Also Kreislaufwirtschaft ist längst ein Thema im Unternehmensbereich. Die Unternehmen und auch die Politik ist hellwach geworden in der Frage Störung der Wertschöpfungsketten, Störung im Lieferbereich von sogenannten Critical Raw Materials, Lithium, vieles andere mehr, seltene Erden. Also dort hat sich eine Entwicklung ergeben, wo man, glaube ich, unisono sagen kann, Unternehmen wissen, ohne Kreislaufwirtschaft kann diese Ökonomie, weder die deutsche noch die weltweite, ernsthaft vorangetrieben werden. Wir brauchen statt einer Verdreifachung, die wir bisher hatten im gesamten Materialverbrauch und einer prognostizierten Verdopplung bis 2060, unbedingt eine Steigerung der Ressourcenproduktivität, sehr viel mehr Wertschöpfung pro Tonne Material. Aber wir brauchen insgesamt eine Schließung der Kreisläufe. Der Begriff Abfall sollte gestrichen werden. Abfall ist der Input für mögliche weitere Verwendung und von Anfang an sollte im Design nachgedacht werden, wie kann am Ende des Produktlebens dieses Produkt wiederverwendet werden oder umgemodelt werden, umgebaut werden, damit es länger im Kreislauf bleibt und weniger neues Material aus der Natur gewonnen werden muss. Etwa 55% des Klimaeffekts kommt aus der Gewinnung und aus der Verarbeitung von Rohstoffen. Wenn man das gleichzeitig nun reduziert, weniger Rohstoffe, dann macht man einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Das ist eine der Synergien, die wir abbilden mit diesem Giant Leap und warum wir unbedingt für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland die Ressourcenwende mit einbeziehen wollten. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt ungefähr bei 15,3 Tonnen pro Kopf in Deutschland. Und erklärtes Ziel der Bundesregierung ist eine Etwa-Halbierung als Orientierung bis zum Jahr 2045. Hochambitioniert, international überall positiv gewertet. Aber nun müssen wir wirklich in die Umsetzung kommen. Unternehmen helfen, dass sie kooperativ statt kompetitiv gemeinsam Stoffströme möglichst lange nutzen, statt diese lineare Take-Make-Waste Idee immer weiter zu treiben. Das bedeutet sehr viel Anstrengung, auch Anreizbedingungen schaffen, damit Unternehmen das profitabel machen können. Aber das Hauptstichwort ist Kooperation und nicht mehr ruinösen Wettbewerb, jeder gegen jeden.
Mhm. Guter, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und 20 Jahre sind ja nicht viel, ne? Also für eine Umstellung,
ja.
Das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum. Deswegen ist auch einer der Gründe Podcast, haben wir immer wieder mal so Beispiele in kleinem Format, die wir publizieren wollen, die sich hoffentlich rumsprechen und über Kooperationen dann weitere Nutzer letztendlich finden. So, eigentlich wäre ich an der Stelle so ein bisschen noch ein bisschen in die Tiefe gegangen, wie Club of Rome und Wuppertal-Institut die Forschung da betrieben hat. Ich würde jetzt sagen, alleine steht der Name für Qualität oder beide Namen für Qualität. Ich würde den in Anbetracht der Zeit ein bisschen überspringen, sonst kommen wir nicht zu vielen anderen Dingen noch, die ich gern fragen wollte. So, das heißt also, wir sind jetzt so ein bisschen am Punkt im Podcast, liebe Jacqueline. Wir haben ja eine ganze Menge schon besprochen, ne? Und nur angesprochen, muss man ja dazu sagen. So viel Zeit hätten wir gar nicht gehabt, in die Tiefe zu gehen. Was sind nochmal sozusagen vielleicht zusammenfassend die Kernaussagen eures Buches beziehungsweise euer grundsätzliches Fazit daraus?
Ja, ich glaube, die grundsätzliche oder der Kern des Ganzen ist, es ist noch möglich. Also die Umsetzung ist möglich und so wie Peter gerade auch schon das Beispiel gegeben hat, 20 Jahre und andere. Wir haben ja mit einer Modellierung gearbeitet. Andere Aspekte haben auch gezeigt, bis 2050 sind da noch riesige Potenziale, die gehoben werden können, die noch umsetzbar sind bis dahin. Und allein das erstmal als Hoffnung nochmal aufzunehmen, ist schon ein wichtiger Punkt. Dann natürlich, was wir in all den Bereichen gesehen haben, von den planetaren Grenzen bis hin zur Ungleichheitswende, soziale und ökologische Aspekte müssen zusammengedacht werden. Es ist nicht mehr an der Zeit, die Natur so ein bisschen außen vor zu nehmen und dann das, weiß ich nicht, die Gesellschaft, ich auf der anderen Seite, sondern immer diese Wechselwirkung zwischen sozial-ökologischen Zusammenhängen und aber auch der vor allem Ungleichheitswende, die ganz zentral da mitgedacht werden muss. Dann, was ich auch schon mal eben gesagt hätte in der Kommunikation und den Zielen, dass wir uns Ziele setzen, die erreichbar sind und die auch gut kommuniziert sind, sodass wir wirklich Orientierungswissen haben, wo soll es hingehen. Peter hat das mit dem Visionsverlust bezeichnet, also dass wir Ziele schaffen, die wieder in Treiben und in Umsetzung enden. Und ganz am Ende, wir haben das gesehen, wie viele verschiedene Themen hier zusammengefasst wurden. Es wirkt ja erstmal so, wow, wir müssen irgendwie überall anpassen, anpacken, es gibt ganz viel zu tun, aber gerade darin liegt eigentlich der Kern, dass sich dadurch so viele Synergieeffekte ergeben, dass es im Endeffekt einfacher wird, alles gleichzeitig anzustoßen und umzusetzen und somit genau diese Synergien zu heben und nicht jeden einzelnen Bereich in so einem Silo-Blickwinkel zu betrachten. Und ganz zum Schluss dann die Verantwortung auch wirklich zu sehen, es muss was getan werden. Es ist nicht mehr an der Zeit und wir haben angefangen mit den Grenzen des Wachstums von 1972, es ist nicht mehr 1972, es ist 2025 und wir haben so viel Zeit schon verstrichen, aber das 2015 ist schon so lange her mit dem Pariser Abkommen. Es ist wirklich an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen und wenn es die politischen Rahmenbedingungen nicht immer hergeben, dann eben in den anderen Rollen, die wir schon angesprochen haben.
Ich wiederhole an der Stelle nochmal vielleicht mit meiner eigenen, wir haben es verbockt, hätte ich jetzt fast gesagt, wir können auch die Suppe auslöffeln, aber so langsam drängt die Zeit und wir können nicht mehr Tage und Wochen und Jahre verstreichen lassen an der Stelle. Jetzt hat das eine Komplexität, ne? Also du hast es ja selber gerade nochmal ganz gut geschildert und 6 Wänden sprechen für sich und im Detail ist es ja noch eine Menge mehr. Ihr sagt ja sogar, die gemeinschaftliche Umsetzung macht es ein bisschen leichter, ne? Ist natürlich so ein bisschen Anführungsstrichen gesetzt, ist mir klar. Aber trotzdem, warum meint ihr das so? Was meint ihr mit leichter? Jeder andere würde sagen, wow, die Komplexität schlägt mich schon beim Zuhören, geschweige denn beim Umsetzen.
Ja, ich kann mal mit einem Beispiel anfangen, vielleicht hat Peter noch ein zweites. Aber zum Beispiel, wenn wir eben schon über die Finanzierung gesprochen haben, durch eine höhere Besteuerung von Superreichen gäbe es da ein finanzielles Mittel, was dann beispielsweise, ich hatte es gesagt, in die Kommunen umgeleitet werden kann. Dadurch ist es dann da möglich, die Infrastrukturen zu verbessern, wodurch beispielsweise Schulen besser werden. Dann kommen wir schon so über die Armutswende, Ungleichheitswende in die Empowerment-Wende und dann auch das dann wieder, wenn mehr Geld da ist, kann dann die Ernährung anders gestaltet werden. Also kommen wir so in die Ernährungswende. Und eigentlich gibt es bei diesen ganzen Themen, ganzen Wänden ganz viele Querschnittsthemen. Also wir hatten häufiger mal die Frage, naja, in welches Kapitel schreiben wir das denn jetzt? Weil das doch alles sehr, sehr stark zusammenhängt. Und es steht jetzt in dem einen, aber man kann es ganz oft auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, sodass es ja ganz viele Querschnitt- und Synergieeffekte gibt, die es da zu heben gibt.
Jacqueline hat schon zu Peter geguckt, seht ihr nicht. Peter hat da noch ein paar Gedanken zu.
Ja, der erste ist, das ist kein Wunschdenken, was wir hier formulieren, sondern wir haben uns Mühe gegeben, mit einem Institut, Millennium-Institut, das bestmögliche Modell einzusetzen, um diese Synergien abzubilden. Weil wir reden ja über eine Zukunft, wo keiner genau weiß, wird sie eintreffen. Aber wir wollen sie möglichst sachkundig, möglichst wissenschaftlich solide modellieren. Dieses Modell hat 3000 Gleichungen, ist hochkomplex, aber es zeigt übereinstimmend, der entscheidende und sensibelste Punkt ist in der Tat die Verteilungswende. Wenn wir die schaffen, dann vermeiden wir erstmal Emissionen, auch Materialumsatz von Hyper- und Superreichen. Wir schaffen eine breitere Finanzierungsbasis und wir schaffen auch die Grundlage, um Resilienz für die gesamte Gesellschaft ins System zu bringen. Der zweite wesentliche Punkt ist, wenn wir Material vermeiden von Anfang an in einer Kreislaufwirtschaftsstrategie, dann vermeiden wir Energieumsatz durch Gewinnung oder Weiterverarbeitung oder nachher Entsorgung oder auch Recycling. Also der Synergieeffekt zwischen reduzierter Material, Dematerialisierung, reduzierten Materialeinsatz und weniger Energie ist mit Händen zu greifen. Das haben Unternehmen auch längst verstanden. Viele arbeiten in die Richtung. Ich war lange im Board eines schwedischen Verbundes der drei Spitzenunis. Das hieß Mr. Rees, Resource Efficient and Effective Solutions. Und die größten Unternehmen Schwedens, ABB oder Volvo, aber auch viele Mittelständler haben dort mitgearbeitet, mit den Universitäten zusammen, wie man die Synergien zwischen Energie- und Ressourcenreduktion am besten erschließen kann, durch neue Businessmodelle mit einem neuen Anreizsystemen. Also da ist Schweden deutlich weiter als Deutschland. Also wir müssen das, was wir modellhaft abbilden und was Zuversicht fördern kann, jetzt in praktische Politik übersetzen. Und das heißt eben, zum Beispiel unser Kreislaufwirtschaftsstrategie in ein Gesetz überführen, was die Synergien zum Energiebereich sehr genau mit aufnimmt, damit wir auf beiden Feldern rascher vorankommen und die Politik nicht erschlagen wird durch mehr Komplexität, sondern gelockt wird durch mehr ökonomische Attraktivität von Politikintegration. Das ist die große Aufgabe auch der Politikberatung. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht in der Beratung von Politik. Wir müssen der Politik mehr Orientierungs-, Umsetzungswissen vermitteln, wie sie jetzt ja ihre Angst verliert vor dieser Komplexität und wieder zu neuen Visionen kommt, was man eigentlich politisch alles bewerkstelligen kann.
Mhm. Du sagst jetzt gerade 3000 Gleichungen, wahrscheinlich sind es noch mehr, die ihr berechnet habt, vermute ich fast an der Stelle. So, das heißt ja, umso wichtiger ist es ja nicht, in diesen Silos zu denken, ne? Auch in der Politik oder auch Unternehmen, was auch immer. So, man sagt ja immer so schön in der Matrix, was ja immer viele Schnittstellen mitbringt sich, viele Komplexität und wahrscheinlich auch den einen oder anderen an der Stelle abschreckt. Ihr sagt dazu, ihr fordert auf, weiterdenken an der Stelle, ne? Also, dass effektive Veränderungen in den sechs Kernbereichen nur möglich sind, wenn die Gesellschaft, die Wissenschaft, die Wirtschaft alle gemeinschaftlich daran diskutieren und weiterentwickeln. Ne? Das erleichtert dann sicher auch die Komplexität. Welche Fragestellungen würdet ihr allen Parteien am Tisch mitgeben?
Ich fange mal mit der schwierigsten an. Eigentum. Wem soll Eigentum nützen? Wir haben den Artikel 14, der sagt, Eigentum muss auch für das Gemeinwohl eingesetzt werden. Machen wir doch mal eine Objektkommission, die überprüft, wie die 1,6 Anteil an der Bevölkerung ihre Produktionsmittel im Moment in Deutschland einsetzen. Das ist eine hoch natürlich brisante Frage, aber sie ist notwendig. Eigentum muss auch dem Gemeinwohl dienen. Und da, wo sie es nicht tut, Artikel 15, ist auch über Vergesellschaftung nachzudenken. Etwa in der Art, wie wir mit Wohnen umgehen. Indem wir uns sehr genau anschauen, wird Wohnen als Renditeobjekt von großen Wohnungsbaugesellschaften betrieben oder Interesse auch von denjenigen, die sich keine Wohnung mehr leisten können, weil sie einfach zu teuer geworden sind. Also nicht Verstaatlichung, mehr Bürokratie, sondern mehr gesellschaftliche Kontrolle über Bedürfnisbereiche, die heute in dieser Gesellschaft nicht erfüllt werden. Das ist eine Forderung, die wir uns natürlich für dieses Buch nicht mehr vorgenommen haben, aber wo wir versuchen, einen Stein ins Wasser zu werfen und anzuregen, lass uns darüber reden. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, unser Freiheitsbegriff. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Freiheit, unsere Freiheit der heutigen Generation darf nicht zulasten der noch kommenden Generationen gehen. Klimaschutz ist Menschenschutz. Die Würde des Menschen wird verletzt, vor allem kommender Generationen, wenn wir heute so weitermachen wie bisher. Das hat einen intergenerationellen Freiheitsbegriff geschaffen, wo ich der FDP dringend empfehlen würde, sich mit denen zu beschäftigen und nicht nur mit ökonomischem Ellenbogenfreiheit von heutigen Unternehmen. Oder nehmen wir eine neue Balance zwischen Zentralität und Dezentralität. Vieles, was heute diskutiert wird, riesengroße Elektrolyseure für grünen Strom, kann im Widerspruch stehen zu dem, was es an dezentralen Aktivitäten gibt. Ich sagte, 900 Energiegenossenschaften gibt es. Und es gibt viele regionale Überschüsse von erneuerbarem Strom, den man regional, dezentral verwenden soll. Also eine neue Balance zwischen Zentralität und Regionalität, auch um Bürgerengagement vor Ort mit ins Boot zu holen, damit die Überzeugung wächst, dass es unsere Energiewende und nicht eine, die irgendwie bürokratisch in Berlin gemacht wird. Das sind einige Gedanken. Es gibt eine ganze Reihe mehr noch, die wir versuchen anzustoßen. Aber die Grundidee ist, wir sind nicht diejenigen, die genau wissen, wie die Zukunft aussieht. Wir können mit wissenschaftlichen Mitteln bestmögliche Wenn-Dann-Aussagen machen. Der Rest ist gesellschaftlicher Diskurs, ist auch demokratische Auseinandersetzung. Ich würde sogar sagen, Schutz der Demokratie gegenüber rechter Demagogie. Also darüber, über Ziele und über Visionen und über die Frage, wie wollen wir denn die Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben in Zukunft, darüber wieder offen und freimütig und faktenbasiert zu diskutieren. Das ist unsere Aufgabe als diejenigen, die ja wissenschaftliche Politikberatung machen, nach bestem Wissen und Gewissen.
Unterstreiche ich dreifach, lieber Peter, vor allen Dingen auch das Thema Demokratie an der Stelle, ne? Also wieder zu einer Diskussionskultur zu kommen und die wichtigen Teilnehmer, und zwar aller Bereiche der Gesellschaft, an den Tisch zu bringen und die unterschiedlichen Kompetenzen, Sichtweiten. Und so nimmt man Menschen mit, ne? Wenn sie sozusagen dann damit beschäftigen, dann fühlt sich das nicht immer an, als da hat jemand was entschieden. Und wenn es mit bestem Wissen und Gewissen ist, ist ja gar nicht immer schlecht eine Entscheidung, aber man muss sie natürlich nachvollziehen können. Man kann sehen, muss verstehen, dass sie für einen dann und für seine nächsten Generationen Vorteile bringt. Wow, die Zeit rennt und rennt. Wir sind schon drüber, ehrlicherweise. Aber ja, ich habe es befürchtet mit so tollen Gesprächspartnerinnen. Liebe Jacqueline, kommen wir nochmal zum Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das Zitat jetzt von euch ist. Angst in Taten umwandeln. Das heißt, lass uns in Bewegung kommen. Eine gute Freundin von mir sagt immer, möchtest du ins Riesenrad oder in die Geisterbahn einsteigen? Ich habe mich fürs Riesenrad entschieden. Also, wie steigen wir ins Riesenrad ein?
Ja, ich denke, ganz viel dazu wurde heute schon gesagt. Interessant, dass das Riesenrad das Mittel der Wahl da ist. Ich würde da eher immer in die Achterbahn einsteigen, weil ich glaube, das Riesenrad ist so auch langsam. Und die Achterbahn geht auf und ab und passiert auch viel. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsfahrgeschäft in der Stelle. Ja, also das ist erstmal, ja, eigentlich kann man fast das, was Peter gerade gesagt hat, in der Stelle nur nochmal unterstreichen, dass der Diskurs weiterhin aufrechterhalten wird, dass er faktenbasiert ist, dass wir nicht aufhören, auch wenn es manchmal so scheint, als wäre Hoffnung nicht mehr zu tragen und ja, die vielen großartigen Wenden, die wir heute schon besprochen haben, an die Umsetzung bringen. Viel mehr kann ich da gar nicht mehr hinzufügen.
Alles gut, das passt. So, ich würde euch ja jetzt nach purer Beglückung gleich eine zweite Folge abverlangen, aber das mute ich euch jetzt nicht gleich zu, weil ich hätte noch eine Menge Fragen, aber die Zeit ist leider schon rum. Noch jeweils eine Frage an euch oder die Chance sozusagen. Was ist sozusagen zum Abschluss des Buches oder als Botschaft aus dem Buch oder deine persönliche Botschaft, die ich erwähne? Also, was ist denn eine zentrale Botschaft an die Zuhörenden, wie man Wandel in Deutschland gestalten kann?
Ich würde sagen, gemeinschaftlich, mutig, optimistisch, sich nicht abbringen zu lassen. Was willst du noch sagen?
Also ich zitiere an der Stelle immer sehr gern die Webseite Harvard University. mit dem Stichwort Climate Optimist. Keine Schönfärberei, sondern darstellen, es gibt millionenfach gute Beispiele weltweit, die in die richtige Richtung gehen. Und die Hauptüberschrift ist Turn Fear into Action. Mach aus deiner Angst oder Resignation eine vernünftige Aktion, jeder an seiner Stelle, wir in der Wissenschaft oder auch zu Hause in der eigenen, im eigenen Umfeld, jeder in seiner Rolle, was Jacqueline erwähnt hat, in Parteien, in Vereinen, in Kirchen, aber bleib in Aktion und arbeitet in die richtige Richtung und lass uns möglichst gesellschaftlich darüber viel austauschen, damit wir den Rest von Demokratie, den wir hier Gott sei Dank noch haben, wiederbeleben und einen Revitalisierungsschub in unser demokratisches System injizieren können.
Wow, eigentlich müsste ich genau mit den Sätzen von euch den Podcast beenden. Aber ich habe ja noch die 5x5 und die würde ich gern trotzdem mit euch durchziehen, kurz und knackig. Auch wenn diese Statements eigentlich der perfekte Abschluss schon an der Stelle gewesen wären. Also erstmal schon mal Dankeschön dafür. Also die 5x5 an die liebe Jacqueline und an Peter. Fangen wir mit dir an, Jacqueline. Ich stehe für?
Keine Angst vor Komplexität und Mensch und Umwelt immer zusammenzudenken.
Den Versuch, tatsächlich gesellschaftlich verantwortliche Wissenschaft nicht nur zu denken, sondern auch in die Praxis umzusetzen.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
Eigentlich wie der Titel des Buches, nämlich eine Zukunft für alle. Also heute die Stellschrauben so zu setzen, dass auch die Kinder meiner Kindeskinder noch eine Lebensgrundlage auf diesem Planeten haben.
Ich sag's mal plakativ, nicht auf Kosten von Um-, Mit- und Nachwelt leben. Das wäre Nachhaltigkeit. So stelle ich mir die Präambel im nächsten Koalitionsvertrag vor, als Überschrift.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
ein SUV kaufen.
Da kann ich nur nicken und zustimmen. Kommt nicht in Frage. Ich habe ein kleines E-Mobil und komme wunderbar nach A nach B, von A nach B.
Sehr schön. Ja, jetzt habt ihr die Chance, noch euch selbst eine Frage zu stellen. Lieber Enrico, folgende Frage hast du uns noch nicht gestellt. Welche habe ich dir noch nicht gestellt, Jacqueline?
Du hast uns ganz wunderbare Fragen gestellt. Die einzige, die vielleicht ein bisschen fehlt, ist, für wen sprechen wir heute hier? Und natürlich sprechen nicht nur Peter und ich, sondern wir haben insgesamt ein Team von 11 Autorinnen in einer Wahnsinnsgemeinschaftsleistung, in einem wunderbaren Kollektiv dieses Buch geschrieben. Und wir haben heute ganz viele Themen angerissen, aber das komplexe Wissen und die studienbasierte Darstellung, die in Earth for All geleistet wurde, da war das 11-köpfige Team vorhanden und die wollen wir nochmal kurz hier erwähnen.
Sehr gern, das ist Potenzial für weitere Folgen mit Deep Dives zu den einzelnen Wänden, das wäre doch mal eine Maßnahme. Lieber Peter, du darfst ja auch gern noch eine Frage stellen.
Ist das alles wirklich zu machen, was wir hier behaupten oder versuchen zu begründen? Also ich bin besorgter Optimist geblieben und vielleicht sogar in den 40 Jahren Politikberatung durch die vielen Erfolge, die es auch gibt, optimistischer geworden, dass es sowas wie soziale Tipping Points gibt. Also Prozesse, nicht wie im Geosystem, sondern in der Gesellschaft, die sich positiv beschleunigen in die richtige Richtung. Wir müssen nur das richtige Packende finden, die Schülerbewegung, die wir hatten, oder Jugendbewegung war sowas Ähnliches. MeToo ist eine, Black Lives Matter ist auch eine soziale Bewegung, wo niemand noch gehofft hatte, hier gibt es einen Aufschrei. Also, oder das erneuerbare Energiengesetz in der technologischen Variante. Solche Art von Beschleunigungsprozessen hält die Systemtheorie für möglich. Und daran müssen wir arbeiten, sozusagen die Hebel, die so Tipping Points in Gang setzen, zu beschleunigen mit wissenschaftlichen, aber auch mit gesellschaftlichen Aktivitäten.
Wow. Ich sage an der Stelle, liebe Jacqueline, lieber Peter, herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Und ich hoffe, alle Zuhörerinnen nehmen euren Appell, weiterzudenken, weiter zu diskutieren und dann eure Anregung oder die Abwandlung davon umzusetzen, definitiv für bare Münze. Das würde ich für uns alle und vor allen Dingen für die Zukunft die Daumen drücken. Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, 5 nach 12. Also, wenn heute etwas Mut, Zuversicht oder Neugier entstanden ist, war die Folge ein absoluter Erfolg. Herzlichen Dank nochmal an euch beide für die inspirierenden Einblicke und die konkreten Wege zu mehr sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Earth for All Deutschland zeigt, der große Wandel beginnt im Kleinen durch Engagement, Dialog und den Mut, Neues zu wagen. Ich freue mich über euer Feedback, freue mich, wenn ihr die Folge teilt. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und vor allem bleibt dran. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank, Enrico.